das Auge. Ein Wunderwerk der Schöpfung und ein weit verbreiteter Bestandteil okkulter und spiritueller Symbolik. Das Auge der Vorsehung, das allsehende Auge, ein Auge, das alles sieht und über alles wacht. Eines der seltenen Symbole, die ein menschliches Sinnesorgan zeigen. Das Symbol des allsehenden Auges ist in Geheimgesellschaften, okkulten und spirituellen Gruppen zu finden und selbst auf der amerikanischen 1-Dollar-Note ist das Auge abgedruckt. In der Bibel erscheint das Auge als das Symbol der Allgegenwart Gottes. Die Symbolik reicht aber noch weiter zurück. Während das linke Auge des Horus, des altägyptischen Sonnengottes Re, ein Symbol für den Mond darstellt, ist das rechte Auge ein Symbol für die Sonne. Die mächtigste aller Naturerscheinungen, die lebensspendende, das Licht der Luziferianer. Und so könnte man jetzt stundenlang das wiederholen, was andere Dokumentationen zur Genüge getan haben. Nämlich die Bedeutung des allsehenden Auges zu erklären, des umgebenden Dreiecks als Ausdruck der Trinität und der Strahlenkranz, wie der esoterische Mainstream dies interpretiert, die weiteren geheimen Interpretationen der Okkultisten und angeblich Wissenden und die noch geheimeren Bedeutungen, von denen sonst niemand weiß. Naja, doch jetzt mal ehrlich, was nützt uns dieses Wissen? Wir alle erkennen die Symbolik der Eliten und Mächtigen, auch wenn wir manchmal nicht wirklich wissen, was sie denn nun im Einzelnen bedeuten und wie man sie im Kontext interpretieren soll. Und so manche Menschen machen sich überhaupt keine Gedanken darüber. Andere wiederum fallen in eine Art Schockstarre, wenn sie einer bestimmten Zahl begegnen, und wiederum andere geraten in eine Art Kampfmodus, wenn okkulte Symbole auftauchen. Und noch andere tätowieren sich solche Symbole, weil es eben gerade Mode ist, ohne genau zu wissen, was sie darstellen. Wir wissen jetzt, dass die von den Mächtigen kontrollierten Logenbrüder und Logenschwestern dieser Welt unter einer Decke stecken und ähnliche Vorstellungen für die Zukunft haben. Vorstellungen, die nicht zum Besten der Bevölkerungen sind. Das allsehende Auge der Freimaurer ist zu einem Ausdruck des Big Brother is watching you, zu einem Symbol der Überwachung verkommen. Doch warum sehen wir diese Symbole überall? Nicht nur das Auge und die Sonne, sondern auch den Kubus und die Schlange, die Kreuze und die Adler und Löwen und all die anderen. Wir können ihre Bedeutung herausfinden und wo sie benutzt werden, von wem sie benutzt werden, doch was hilft uns das weiter? Wozu dienen diese Symbole? Was ist ihr eigentlicher Zweck? Kommen wir zurück zum Symbol des allsehenden Auges. Was stellt es dar? Eine Linse oder eine Art Kamera, mit der man alles sehen kann, was man will, egal wo. Hätte man diese Möglichkeit, was würde man da wohl alles sehen können? Jawohl, Menschen, die miteinander auf irgendeine Art interagieren, doch was sie denn so genau machen, bleibt oft ein Rätsel, denn es fehlt etwas Wichtiges, etwas sehr Wichtiges. Es fehlt der Ton. Man wüsste nicht, was gesprochen wird. Hat das allsehende Auge auch Ohren? Gott sieht alles, aber hört nichts? Wohl kaum. Oder wird hier bewusst etwas vor uns versteckt und verdeckt gehalten? Ein allhörendes Ohr vielleicht? Erst mit Bild und Ton wäre eine Situation klar, alles andere ist reine Interpretation. Thank you. Es gibt allgemeingültige Wahrheiten, die für alle Menschen erfahrbar und ersichtlich sind. Wasser fließt immer nach unten, was hochgeworfen wird, fällt auch wieder runter. Es gibt Tag und Nacht, und wir können mit Sicherheit sagen, dass alles auf dieser Erde, Menschen, Tiere, Pflanzen und unbelebte Materie einmalig ist und im ganzen bekannten Universum nur einmal vorkommt. Der Aufbau der Atome ist immer verschieden, und auch wenn es theoretisch einmal zwei genau gleiche Dinge gäbe, könnten diese doch nicht zur selben Zeit denselben Raum einnehmen. Unsere ganze erfahrbare Welt besteht aus vielen Einzigartigkeiten, einzigartigen Lebewesen und Objekten. Es mag Ähnlichkeiten geben, doch gleich ist sich nichts auf dieser Erde. Daher ist auch Vorsicht bei Generalisierungen angebracht, wenn, wie zum Beispiel in der modernen Esoterik, behauptet wird, dass Dinge gleich sind, so oben wie unten und wie innen so außen. Oder auch das Sinnbild des Spiegels sind Schlagworte, die leichthin benutzt werden, aber bei gründlicher Überlegung nicht stimmen oder zumindest nicht uneingeschränkt wahr sind. Alle Dinge und Lebewesen sind einzigartig, jede Situation ist einzigartig, ja jeder Augenblick des Lebens und der Existenz ist einzigartig. Es mag ähnliche Situationen geben, ähnlich denkende Menschen, ähnliche Umgebungen, ähnliche Dinge und so weiter, doch nichts ist sich gleich. Oben ist in Wirklichkeit ähnlich wie unten, aber nicht gleich. Das bekannte Bild mit dem Baum und seinen Wurzeln wird gerne als Analogie der Gleichheit verwendet. Wie oben, so unten. Doch in Wirklichkeit ist das Wurzelgeflecht eines Baumes rund 6-mal größer als das Blätterwerk, hat andere Funktionen und sieht auch anders aus. Es mögen Ähnlichkeiten bestehen, und doch empfinden viele Menschen dieses Baumbild als Gleichnis für etwas angeblich Wahres, dem Gleichen von oben und unten, dem Gleichen von innen und außen und in letzter Konsequenz dem Gleichen der inneren Welt und der äußeren Welt. Die äußere Welt ist aber kein genauer Spiegel der inneren Welt und auch nicht umgekehrt. Man mag Ähnlichkeiten finden, doch dem Prinzip der Natur gemäß ist alles einzigartig und so unterscheiden sich innere und äußere Welt bei jedem Menschen in maßgeblichen Dingen, von denen manche nur allzu leicht die Augen verschließen möchte. Zu behaupten, dass Kriege in der äußeren Welt entstünden, weil wir einen Krieg im Innern haben, und zwar jeder Einzelne denselben, ist schlicht absurd und zeigt, wie weit sich die Esoterik von der Logik und der Vernunft entfernt hat und wie sie als Manipulationswaffe missbraucht wird. Es ist eine simple Methode, um die Menschen denken zu lassen, dass sie den Fehler bei sich selber suchen müssen, wenn sie mit den Zuständen in der äußeren Welt nicht zufrieden sind, dass der Mensch immer selbst schuld an der eigenen Misere ist. Und so merken wir selber nicht, dass viele Glaubenssätze, die unser Leben bestimmen, gar nicht oder nur eingeschränkt wahr sind. Glaubenssätze sind Dinge, die ein Mensch für wahr hält. Sätze, die Modelle und Erklärungen beschreiben, sie werden über das Ohr wahrgenommen und durch die Erinnerungen auch vom inneren Ohr gehört. Das Ohr. In einer komplett visualisierten Welt scheint das Ohr eine sehr untergeordnete Rolle zu spielen. Kinofilme, Werbung und Marketing, Mode, zwischenmenschliches Zusammenleben und so weiter. Viele Bereiche arbeiten heute mit ausgefeilten visuellen Signalen, Formen und Farben, dass man meinen könnte, das Auge wäre das einzig wichtige Sinnesorgan. Doch wer sich mit dem Ohr beschäftigt, der wird bald eines Besseren belehrt. Während wir mit den Augen immer nur fokussiert einzelne Dinge wahrnehmen können, können unsere Ohren gleichzeitig einen Bereich in Form einer Kugel um uns herum wahrnehmen. Das Ohr kann die Richtung exakt bestimmen, aus der Geräusche kommen, und die Wahrnehmungsfähigkeit erstreckt sich über mehrere Oktaven, während das Auge nur eine einzelne Oktave abdeckt. Das Ohr kann verschiedene Eindrücke wie Stimmen und Tonhöhen gleichzeitig wahrnehmen und verarbeiten, während das Auge sich immer nur auf etwas Einzelnes einstellen kann. Auch hat das Ohr die Fähigkeit, einzelne Geräusche einfach auszublenden, während das mit dem Auge kaum möglich ist. Die Ohren sind ein Warnsystem für Gefahren, die innerhalb und außerhalb unseres Sichtbereiches liegen. Wie ein guter Jäger seine Beute in einem dichten Wald, kann der Mensch mit seinen Ohren wahrnehmen, was sich hinter Wänden tut, wohin jemand läuft oder ob er gerade Geschirr abwäscht. Kurzum, Menschen haben ein Röntgengehör. Mit dem Ohr hören wir durch Wände und feste Gegenstände und können uns anhand der Geräusche vorstellen, was gerade geschieht. Wir erkennen Menschen an ihrer Stimme, Tätigkeiten anhand der Geräusche und das exakt lokalisierbar, ohne etwas dabei sehen zu müssen. Nicht umsonst sind Hörspiele so beliebt. Doch das ist noch nicht alles. Manche Menschen können die Tonhöhe eines Tones auf die Frequenz genau bestimmen. Sie haben ein absolutes Gehör. Im Bereich des Sehens sind Farben immer nur Annäherungen an bestimmte Frequenzen. Niemand kann die genaue Frequenz einer Farbe bestimmen, wie manche Musiker dies mit Tönen und ihren Ohren tun können. Und zum Leidwesen einiger Menschen kann man die Augen verschließen, die Ohren jedoch nur sehr schwer. Ohren haben keine Lider. Es muss schon einen Grund haben, warum heute die Hellsichtigkeit von vielen so verklärt wird. Es existieren jede Menge Bücher, wie man Hellsichtigkeit durch das Öffnen des dritten Auges lernen kann. Die Hellhörigkeit hingegen wird als böse Krankheit abgetan und ist unerwünscht. Geräusche und Töne werden durch die Luft direkt an unsere Ohren getragen. Es sind kleine und feinste Schallwellen, periodische Druckveränderungen in der Luft, die unsere Ohren wahrnehmen können. Diese Schallwellen sind natürlicherweise immer ein Gemisch aus verschiedenen Obertönen und Frequenzen, die sich zudem noch gegenseitig beeinflussen. Der von den Systemingenieuren geschaffene New Age verkauft gerne einzelne Frequenzen als besonders wohltuend oder besonders schädlich, obwohl einzelne Frequenzen in der Natur nicht vorkommen und nur mit technischen Hilfsmitteln zu erzeugen sind und keinesfalls irgendwie schön klingen. Der Ton A auf 432 Hertz gestimmt ist besser und gesünder als auf 440 Hertz. So wird gerne behauptet, und manche versteigen sich sogar darin, einen Kammerton A1 von 432 Hertz, also den Ton, nach dem Musiker ihre Instrumente stimmen, als die einzige akzeptable Frequenz für Musik zu postulieren. Es wird vollmundig behauptet, dass die Hebräer, die alten Ägypter und die Sumerer ihre Instrumente nach dem Kammerton A auf 432 Hertz stimmten, und sogar Pythagoras soll besagte 432 Hertz verwendet haben. Wie aber und mit welchen Standards damals diese Frequenz gemessen worden sein soll, darüber schweigt man sich geflissentlich aus. Man verwendet einfach Mathematik als Beweis. Mit ähnlichen mathematischen Tricks wird auch an der Globuslüge festgehalten. Begibt man sich jedoch in die Praxis, dann klaffen Realität und Mathematik weit auseinander. Mathematik ist eine Beschreibungssprache und sie kann existierende sowie auch nicht existierende Dinge beschreiben. Aber eine Beschreibung ist kein Beweis für eine Existenz des Beschriebenen. Mittels solch billigen Tricks wird verschleiert, dass es sich beim Ohr um unser machtvollstes, flexibelstes, aber auch empfindlichstes Sinnesorgan handelt. Man tut so, als ob das Ohr nur eine Art Maschine wäre, die Zahlen verarbeitet. Was hat es damit auf sich? Eine Maßeinheit einer Frequenz, genau wie Liter die Maßeinheit für ein Volumen ist oder Kilo die Maßeinheit für ein Gewicht darstellt. Eine Frequenz von 432 Hertz ist genauso wenig aussagekräftig wie 432 Liter oder 432 Kilo. Die Frage ist immer, was da gemessen wird. 432 Liter Bier oder Milch, 432 Kilo Holz oder Kartoffeln, 432 Hertz Schallwelle oder Wechselstrom. Die Maßeinheit Hertz für eine Frequenz wurde erst vor rund 90 Jahren, nämlich 1930, nach dem deutschen Physiker Heinrich Hertz benannt. Vorher gab es diese Maßeinheit nicht. Man zählte einfach die Wiederholungen eines Ablaufs. Erst die Elektronik ermöglichte es, genaue Messungen von akustischen und elektrischen Wellen zu machen. Eine Frequenz wird als die Anzahl der Wellen definiert, die in einer Sekunde vorkommen. Nur, vor 1967 war die Länge einer Sekunde nicht standardisiert. Es gab in der Geschichte verschiedene Methoden, um die Länge einer Sekunde festzustellen. Die Sekunde ist die Basiseinheit der Zeit. Sie ist etwa einen Herzschlag lang, das entspricht ungefähr dem Ruhepuls eines Erwachsenen. Die Unterteilung der Stunde in 60 Minuten zu je 60 Sekunden findet sich angeblich bereits um das Jahrtausend in einer Schrift des persischen Universalgelehrten Al-Biruni. Ob es den, so wie uns erzählt wird, auch wirklich gegeben hat, ist eine andere Frage. Als Sekunda von lateinisch pars minuta secunda, auf Deutsch zweiter verminderter Teil, ist die Sekunde angeblich seit dem 13. Jahrhundert bekannt. Im Jahre 1585 konstruierte der Schweizer Jost Bürgi erstmals eine Uhr mit Sekundenzeiger. Auch wenn die Uhr häufig nachgestellt werden musste, war dies ein erster Versuch, die Zeitmessung zu präzisieren, doch für die nächsten 300 Jahre war die Ganggenauigkeit selber und die Vereinheitlichung und damit die Eichung der Uhren ein großes Problem. So liefen die Uhren entweder vor oder nach, und darum musste man sie täglich nach der Kirchenglocke einstellen, und selbst diese war nicht immer genau. Erst das Rieflerpendel, ein temperaturkompensiertes Pendel für Pendeluhren, das um 1880 vom deutschen Physiker und Präzisionsuhrmacher Sigmund Riefler entwickelt wurde, ermöglichte eine weitere Präzisierung der Ganggenauigkeit. Erst mit der Einführung elektrischer Signalgeber war es möglich, die Uhren in größeren Gebieten zu synchronisieren. Die Länge einer Sekunde war also eine variable Zeitspanne, die sich zudem in der Geschichte verändert hat, bis man sich vor ein paar Jahrzehnten einigte und im Oktober 1967 mit Hilfe der Atomuhr einen Standard für die Sekunde einführte. Da die Maßeinheit Hertz auf Sekunden basiert, ist sie somit willkürlich und war bis vor einigen Jahrzehnten variabel. Vor 100 Jahren war 430 Hertz nicht überall dasselbe, weil es abhängig davon war, wie und mit welchen Mitteln dort die Uhr geeicht und wie eine Sekunde gemessen wurde. Sogar die weit verbreiteten Stimmgabeln hielten nicht immer, was sie versprachen, und so konnte 430 Hertz auch einmal 429,67 Hertz sein oder auch mal 430,28 Hertz. Thank you. war bis vor etwas über 100 Jahren technisch nicht einmal möglich, die absolute Tonhöhe eines Tones zu messen. Man benutzte lange eine Intervalltheorie, die das Verhältnis verschiedener Saitenlängen bei identischer Masse und Spannung beinhaltet. Kurzum, es wurde mathematisch berechnet und der Kammerton, den es damals nicht gab, war ein willkürlicher Ton, der durchaus variieren konnte. Im 17. Jahrhundert erfand man zudem die wohltemperierte Stimmung, indem man einzelne Töne in ihrer Tonhöhe anpasste, um so auch in anderen Tonarten Dreiklänge spielen zu können. Es gibt nicht viele Überlieferungen und so ist es fraglich, ob die ganze Geschichte mit den Griechen, dem Monochord, den griechisch benannten Kirchentonleitern sich wirklich so abgespielt hat, wie man uns erzählt. Erst mit moderner Technik wurde es möglich, absolute Tonhöhen zu messen und einerseits elektronische Instrumente mit exakter Stimmung herzustellen und andererseits akustische Instrumente auf annähernd genau einen definierten Kammerton zu stimmen. Annähernd wohlgemerkt, da ganzzahlige Frequenzen ohne Nachkommastellen in der Natur überaus selten sind. Selbst mit modernen Stimmgeräten kann es leicht vorkommen, dass ein Instrument etwa auf 440,0764 Hertz gestimmt ist, ohne dass es jemandem auffällt. Das menschliche Ohr hat eine kleine Toleranz in der Wahrnehmung einer Tonhöhe und viele Instrumente sind bautechnisch gar nicht in der Lage, in einer exakten Frequenz gestimmt zu werden. Musiker benutzen dazu ihr Ohr und ihr Empfinden für die Stimmung ihrer Instrumente und erreichen so eine sehr hohe Annäherung an den Kammerton. Eine Annäherung, die für unsere Ohren keinen Unterschied macht, aber in ihrer Ungenauigkeit mit technischen Messgeräten festzustellen ist. Die Abweichungen bewegen sich natürlich im Bereich der Nachkommastellen, zeigt aber, dass das Gerede über ganzzahlige Frequenzen eine ziemlich vereinfachte Sicht auf die Akustik ist. Gerücht ist, dass die Nazis den 440 Hertz Kammerton aus Bosheit festlegten. Das ist Unsinn. Erst im Oktober 1953 wurde diese Frequenz zur ISO-Norm erklärt. Die Festlegung eines internationalen Kammertons hatte verschiedene praktische Gründe. Zum einen werden viele Instrumente schon in einer bestimmten und festen Stimmung gebaut und können nur minimal nachgestimmt werden. Dazu gehören Orgeln, Blechinstrumente, Holzinstrumente und so weiter und es gibt Instrumente wie das Klavier oder die Harfe, die bisweilen Stunden benötigen, bis sie richtig gestimmt sind. Die Instrumentenhersteller, damals aufgrund überall vorhandener Live-Musik ein großer Industriezweig, hatten ein großes Interesse an einer Vereinheitlichung. Zum anderen machte es die weltweite Verwirrung um die verschiedenen Kammertöne schwierig, für die großen Orchester der Unterhaltungsindustrie, die damals in aller Welt herumreisten. Der einzige Grund also, warum ein allgemeiner Kammerton festgelegt wurde, ist, um den musikalisch-wirtschaftlichen Betrieb zu erleichtern. 40.000 Musiker, die um den Verlust eines Ausdrucksmittels fürchteten, haben Petitionen eingereicht, um das zu verhindern. Ohne Erfolg. Big Business hatte wieder einmal gesiegt. Thank you. Komponisten bevorzugten immer schon ihren eigenen Kammerton und der war nicht 432 Hertz, sondern je nach Komponist und manchmal sogar nach Komposition unterschiedlich. So wollte Vivaldi sein Orchester auf 449 Hertz gestimmt haben, Mozart auf 422 Hertz oder Frédéric Chopin seinen Flügel auf 446 Hertz. Die Bachorgel in Leipzig ist auf 466 Hertz gestimmt und so weiter. Es gibt unzählige Beispiele dafür. Trotz eines standardisierten Kammertons wird für die Musizierpraxis auf historischen Instrumenten häufig ein Kammerton von 415 Hertz für Barockes, 430 Hertz für Klassisches und 438 Hertz für romantisches Instrumentarium verwendet. Selbst moderne Orchester benutzen heute noch Kammertöne über 440 Hertz, zum Beispiel stimmen die Wiener Philharmoniker auf 445 Hertz. Besonders Sänger wie Tenore bevorzugen tiefere Stimmungen ihrer Orchester, weil es die Stimme weniger belastet. Die Festlegung eines Kammertons ist für den Komponisten nur ein Werkzeug des Ausdrucks aus einer bis zum Rand gefüllten Werkzeugkiste. Es ist in erster Linie ein Kompositions- und Interpretationsmittel. Einen allgemein verwendeten Kammerton von 432 Hertz hat es nie gegeben und das heute verwendete wohltemperierte Tonsystem ist ein Kompromiss zwischen Mathematik, Funktionalität und Hörgewohnheit. Man kann Masaru Emotos Wasserexperimente mit Johann Sebastian Bach auf 440 Hertz durchführen und man erhält schöne Strukturen in den gefrorenen Wassertropfen. Man kann aber auch Thrash-Metal-Rockmusik bei 432 Hertz laufen lassen und man erhält zerstörte Strukturen in den Eiskristallen. Eine ähnliche, aber nicht gleiche Wirkung hat dies auf den Menschen. Es kommt nicht darauf an, in welcher Kammertonfrequenz ein Stück gespielt wird, sondern was gespielt, wie es gespielt wird und welche Tonlagen und Klangfarben benutzt werden. Die Menschen ohne absolutes Gehör nehmen keine absoluten Tonhöhen wahr, sondern immer die Abstände, die Intervalle zwischen den Tönen. Musik besteht aus einem komplexen Zusammenwirken von Intervallen und Obertönen, sich verstärkenden und auslöschenden Tönen, der Klangfarbe und Ein- und Ausschwingungsvorgang der Instrumente und vielen anderen Elementen wie etwa Lautstärke, Ausdruck und Gefühl, die eigentliche Essenz der Musik, welche von den Verkäufern der ganzzahligen Frequenztheorie einfach außen vor gelassen wird. Die Wirkung veränderter Stimmtöne ist in der Musikpsychologie längst bekannt. Ebenso ist heute bekannt, dass, vor allem in der Massenmusikindustrie, die Musik als Mittel der Manipulation eingesetzt wird. Wer die Texte und Struktur populärer Songs analysiert, wird viele suggestive Elemente finden. Also ein zweidimensionales Maß für Frequenz. Eine positive und negative Amplitude in fortschreitenden Perioden. Eine vereinfachte Form, um eine Welle darzustellen. Doch die Welle selbst läuft in diesem Modell absolut gerade und eine Spiralbewegung, wie sie in der Natur oft vorkommt, wird damit ausgeschlossen. Diese absonderliche Vereinfachung komplexer Phänomene ist nicht nur fahrlässig, sondern zwingt die Menschen auch dazu, in diesem zweidimensionalen Rahmen zu denken. Frequenz ist heute ein Modewort, und da heute viele Menschen überhaupt nicht wissen, was Frequenz eigentlich ist, werden solche Ausdrücke gerne verwendet, um vom Wesentlichen abzulenken. Du musst nur deine Frequenz erhöhen, damit es dir besser geht. Mit Verlaub, die Frequenz von was bitte? Wie oft bekommt man heute solche nichtssagenden Pseudo-Weisheiten an den Kopf geworfen, mit denen man im Grunde gar nichts anfangen kann? Das Ohr ist ein geheimnisvolles und faszinierendes Wahrnehmungsorgan. Musik und Akustik, wie sie auf Menschen wirkt, wie das Hören von Klang funktioniert und wie und was wir alles hören können, ist ein riesiges Feld, wovon hier aus Zeitgründen nur ein kleiner Teil erwähnt werden kann. In unserer Sprache finden wir viele versteckte Hinweise auf die Bedeutung des Hörens als Macht- und Manipulationsinstrument, viel mehr, als es beim Sehen der Fall ist. Selten macht sich jemand Gedanken darüber, warum wir, wenn wir uns nach dem Besitzer eines Gegenstandes erkundigen, wem gehört das, sagen. Wir gehorchen, wenn wir dem Willen anderer nachkommen. Wir sind gehorsam. Und was hat es wohl mit dem Ausdruck aufhören, auf sich? Was bedeutet es, wenn man obrigkeitshörig ist? Ist das nicht unerhört? Alle diese Ausdrücke gehen auf das Hören und somit auf die Wahrnehmung der Ohren zurück. Hörige sind historisch unfreie, Leibeigene, Sklaven. Als solche hatten sie ihrem Meister zu horchen und ihm zu gehorchen. Sie hatten auf den Ruf ihrer Besitzer zu hören, dementsprechend gehörten sie jemandem. Sie waren zum Gehorsam gezwungen. Doch auch der Besitzer hatte einen Ruf, den zu verlieren leicht war, wenn Unerhörtes über ihn erzählt wurde. Es ist die Macht des Gehörten, der in diesen Ausdrücken zutage tritt, das Ohr als direkter Kanal in den Verstand des Menschen. Über das Ohr bringt man Menschen dazu, etwas zu glauben. Manch geliehenes Ohr wurde nie wieder zurückgegeben. In der zwischenmenschlichen Kommunikation ist das Hören der wichtigste Teil und doch wird das Ohr heute sträflich vernachlässigt. Ob in Schulen oder Ausbildungsstätten, das Ohr wird nur als Befehlsempfangsgerät geschult. Zusätzlich zur absichtlichen Verrohung und der Vereinfachung der Sprache selbst wurde vielerorts der Musikunterricht angeblich aus Kostengründen gestrichen. Die Bedeutung und das Erkennen von Geräuschen, wie die Laute von Vögeln und anderen Tieren, wird überhaupt nicht gelehrt, obwohl diese Klänge unsere direkte Umgebung betreffen und fester Bestandteil des menschlichen Lebens sind. Man weiß schon länger, dass Musikunterricht das Corpus callosum, die Verbindung zwischen linker und rechter Hirnhälfte verbessert und somit die Leistung des Gehirns steigert. Aber offensichtlich ist das nicht erwünscht. Warum wohl? Die Macht veränderter Bewusstseinszustände ist schon lange bekannt. Indische Yogis, persische Magier, babylonische und ägyptische Priester, griechische und römische Ärzte. Durch die gesamte offizielle Menschheitsgeschichte hindurch nutzten Heiler immer wieder Trancezustände in ihren Bemühungen gegen Krankheiten. Hypnose ist also nichts Neues. Im 17. und 18. Jahrhundert war die Hypnose als Magnetismus in Europa sehr populär, vor allem dank des in Wien promovierten deutschen Arztes Friedrich Anton Mesmer. Aus Österreich aufgrund seiner obskuren Praktiken ausgewiesen, veranstaltete er in Paris populäre Seancen, bei denen viele seiner Patientinnen in Hypnose sanken, so dass heute noch to mesmerize im Englischen für hypnotisieren steht. Der Skurrilität seiner Methode zum Trotz hatte Mesmer beachtenswerte Heilerfolge, weshalb der englische Chirurg James Braid das Verfahren genauer untersuchte. Er erkannte die grundlegenden Mechanismen der Entspannung und Suggestion. Braid prägte den Begriff Hypnose, abgeleitet vom griechischen Wort Hypnos für Schlaf. Hypnos war bei den Griechen der antike Gott des Schlafes und Bruder der Nacht. Erst später erkannte er, dass die Hypnose ein Wachzustand mit verändertem Bewusstsein ist, der Begriff hatte sich aber schon durchgesetzt. Der Ausdruck Suggestion wurde ebenfalls von Braid eingeführt und bezeichnet die manipulative Beeinflussung einer Vorstellung oder Empfindung mit der Folge, dass die Manipulation nicht wahrgenommen wird oder zumindest zeitweise für das Bewusstsein nicht abrufbereit ist. Auf dieser Behandlung aufbauend entwickelte Sigmund Freud die Theorie und Praxis der Psychoanalyse, die später die Hypnose verdrängte. Suggestionen sind Glaubenssätze, nach denen der Mensch denkt und handelt, ohne sie zu hinterfragen. Es scheint hier ein ähnlicher Überlebensmechanismus am Werk zu sein, wie man ihn auch in der Tierwelt findet. Auf eine Gefahr hin unterwerfen sich alle einer Leitfigur, einer Autorität und vertrauen blind darauf, dass dieser Rudelführer das Richtige tut. Hypnose funktioniert auf derselben Grundlage. Der Hypnotiseur manipuliert das, was Menschen selbst glauben oder glauben zu wissen. Das funktioniert allerdings nur, wenn der zu Hypnotisierende selbst glaubt, dass der Hypnotiseur in irgendeiner Form Macht über ihn hat. Sei es auch nur, dass er eine Art von Autorität darstellt. Es braucht ein Einverständnis. Wer aber nicht glaubt, dass der Hypnotiseur eine Autorität darstellt, oder wer nicht hypnotisiert werden will, der ist auch viel schwerer, wenn überhaupt, zu hypnotisieren. Eingeleitet wird eine Hypnose durch einen leichten Schock, Überraschungs- oder Schreckzustand, der durch ein Geräusch, ein visuelles Ereignis oder durch das Berühren eines Körperteils, wie das Ziehen am Arm, während gleichzeitig ein suggestiver Befehl gegeben wird. Dieser kurze veränderte Bewusstseinszustand reicht in vielen Fällen schon aus, um jemanden in eine Trance zu führen, in der er sich von einer Autoritätsperson Suggestionen geben lässt. Worte und Sätze, die durch die Ohren ungefiltert ins Bewusstsein fließen und die Befehle darstellen, die nach Bedarf mittels einem Anker, einem Auslöser, einem Wort oder einem Zeichen aktiviert werden können. Die Resultate heute sogenannt seriöser Hypnose sind schlicht phänomenal. Operationen, die ohne Narkose durchgeführt werden, langjährige chronische Krankheiten, die geheilt wurden, erfolgreiche Schmerzbehandlungen, Suchtkrankheiten und Verhaltensstörungen, die verschwanden. Aber nicht nur das, Untersuchungen zeigen, dass die Leistungen von Sportlern durch Hypnose bisweilen extrem gesteigert werden können. Alles basierend auf der Macht der Suggestion. Der Manipulation dessen, was der hypnotisierte Patient glaubt oder glaubt zu wissen. Aber auch da, es funktioniert nicht mit allen Patienten. Es sind immer innere Barrieren, die verhindern, dass der Patient sich dem Hypnotiseur hingibt. Die meisten Therapien, die in der einen oder anderen Form Hypnose benutzen, zielen jedoch darauf hin, diese vorhandenen schlechten Suggestionen oder Glaubenssätze mit neuen zu überschreiben, anstatt die vorhandenen aufzulösen. Das kann gewaltige innere Konflikte auslösen. Selbst heute hat die Hypnose berechtigterweise etwas Anrüchiges und viele Menschen spüren, dass dahinter noch viel Mysteriöseres und Geheimnisvolleres steckt. Und überhaupt, wer möchte schon Gefahr laufen, den eigenen Willen zu verlieren, nicht wahr? Das denken viele, doch in Wirklichkeit geben wir schon unser Einverständnis und lassen uns als Suggestionen ein, wenn wir einen Fernseher einschalten, ein Computerspiel spielen, im Internet surfen und Telegram lesen, in der Ladenpassage spazieren gehen oder einem Vortrag oder einem Konzert lauschen, in der Disco oder im Kino oder all die anderen Orte, in denen man einer Reizüberflutung ausgesetzt ist. Der normale Mensch erfährt im Laufe eines Tages immer wieder veränderte Bewusstseinszustände und das meist, ohne dass es ihm oder ihr selbst bewusst ist. Und mancher dieser Bewusstseinszustände ist dem der Trance in Hypnose sehr ähnlich. Obwohl das Phänomen schon lange bekannt ist, wird nicht oder nur träge weiter geforscht, da der medizinisch-industrielle Komplex keine Gewinne macht, wenn Menschen ohne Medikamente mittels veränderten Bewusstseinszuständen geheilt werden und sie diese als Kunden verlieren. So wird auch von dieser Seite eine Aura der Charlatanerie um die Hypnose verbreitet. Natürlich werden Hypnosetechniken nicht nur alleine in der Medizin benutzt. Nahezu alle Bereiche der Unterhaltungsindustrie, der Mainstream-Medien, des Marketings und nicht zuletzt Regierungen setzen Hypnosetechniken ein und manipulieren das, was Menschen glauben oder glauben zu wissen, nach ihrem Willen. Wir sind heute nahezu in allen Bereichen solchen Techniken ausgesetzt. Und natürlich will man nicht, dass zu viel über Hypnose gesprochen wird, denn es ist für die Mächtigen die einzig wirksame Methode, um die Massen zu kontrollieren. Dabei ist es gerade die Hypnose, die eine Schnittstelle vom Materiellen zum Spirituellen offenbart. Und da er heimkam, traten die Blinden zu ihm, und Jesus sprach zu ihnen: Glaubt ihr, dass ich euch solches tun kann? Da sprachen sie zu ihm: Ja, Herr. Da rührte er ihre Augen an und sprach: Euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet. Es ist damit offensichtlich, dass der Glaube eines Menschen direkte Auswirkungen auf den Körper und seine Krankheiten hat und noch wichtiger, dass der Glaube einen entscheidenden Einfluss auf die Handlungsweise und das Verhalten eines Menschen selbst hat. Die Kontrolleure wollen nicht, dass dies ins Allgemeinwissen überfließt, da ihre ganze Macht auf diesem Wissen über den Glauben beruht. Alles, was sie tun können, ist die Glaubenssätze der Menschen zu manipulieren. Und Wissen ist kondensierter, erstarrter Glaube. Wir wachsen in einem System auf, das darauf ausgerichtet ist, Menschen in hypnotischer Trance zu halten. All die Befehle, die wir in Schrecksekunden von den Eltern erhalten haben, die Suggestionen von Autoritäten, die unser Weltbild beeinflussen, die Filme und Medien, die mit den gleichen Mitteln arbeiten, das Erzeugen von hypnotischen Zuständen und die Übermittlung von Suggestionen ist schon lange zum Alltagsgeschäft geworden und nur die wenigsten können dem überhaupt widerstehen, weil uns das Wissen über das dritte Ohr fehlt. Durch Schreck- und Überraschungseffekte werden Menschen durch Medien und Kinofilme immer wieder in Bewusstseinszustände geschickt, indem sie für Suggestionen empfänglich sind. Suggestionen, die meist mit einem Trigger, einem Auslöser oder Anker ausgestattet sind. Das kann ein Bild von etwas sein, ein Symbol, ein Gegenstand oder auch ein Wort, irgendetwas, was an die Suggestion selbst erinnert. Das ist es, was diese okkulten Symbole tun. Sie dienen als Auslöser für unbewusst vorhandene Suggestionen, die über Generationen in das Wesen der Menschen, ihre Weltbilder und in die Kultur eingestanzt wurden. Dabei ist es egal, welche Botschaft der Einzelne in sich trägt, diese Symbole dienen dazu, diese Suggestionen am Leben zu erhalten und ihnen weitere Kraft zu geben. Jeder Mensch hat beim Anblick eines königlichen Wappens bestimmte Gedanken und Reaktionen, auch wenn er heute so tun mag, als sei es nicht wichtig. Das Wappen vermittelt Strukturen, Ideen, Wertvorstellungen und ein Weltbild. Was verbindet man mit einem Adler? Und dann noch, wenn er auf einem Gebäude der Obrigkeit erscheint. Der Adler als Symbol löst etwas in uns aus, und viel zu oft ändern wir unbewusst unser Verhalten aufgrund eines solchen Auslösers, ohne dass wir es eigentlich wollten, und im Nachhinein fragen wir uns, warum wir so und nicht anders reagiert haben. Eigentlich hätte man ja eine ganz andere Meinung dazu. Aber dieses Verhalten gegenüber dem Adler wurde uns über Generationen durch Schrecken und Horror tief einsuggeriert, und jeder neuen Generation werden diese Glaubenssätze durch Erziehung weitergegeben, so dass diese Befehle das Verhalten bestimmen, sobald das Bild oder ein Symbol des Adlers erscheint. Nahezu jeder kennt das Gefühl, wenn er einem uniformierten Polizisten gegenübersteht. Die Uniform ist Symbol, ein Auslöser für bestimmtes Verhalten, ein Ausdruck einer Struktur. Es geschieht etwas anderes mit uns, wenn wir einem Polizisten in Zivil gegenüberstehen. Doch nicht umsonst sind Dienstausweise mit okkulten Herrschaftssymbolen gespickt. Man kann hier beliebig viele weitere Beispiele für Symbole aufzählen, die direkt etwas mit unserem Denken, unserem Verhalten und der Struktur, in der wir leben, zu tun haben. Es sind diese auslösenden Symbole, welche diese Bannsprüche, die Glaubenssätze, die auf dieser Welt lasten, immer wieder aufleben lassen und sie zu dem machen, was sie heute ist. Doch nicht nur im Großen funktioniert die Hypnose. Auch die Werbung im Supermarkt um die Ecke macht davon Gebrauch. Symbole, denen eine Bedeutung gegeben wird und die unbewusst die Werbeslogans aktivieren. Deshalb kaufen Kunden auch lieber Biogemüse und Leitprodukte. Geheime Gesellschaften und okkulte Gruppen, Militär, Rockerbanden und Tanzvereine, alle benutzen Symbole und genau wie die Piraten mit dem toten Kopf an die Vergänglichkeit des Lebens erinnern, so schaffen diese Symbole eine Struktur, die einen Rahmen für das Denken und Handeln in der jeweiligen Gruppe bilden. Sie stehen für Glaubenssätze, die dort vertreten werden, und sie dienen als Auslöser, um diese Glaubenssätze zu festigen und ihnen die magische Kraft zur Erhaltung ihrer Existenz zu geben. Das innere Ohr hört diese Suggestionen und der Verstand geht damit um, wie wenn man die Hintergrundmusik in einem Supermarkt wahrnimmt. Manchmal nimmt man sie wahr, meist jedoch gar nicht. Wie im früheren Beispiel mit dem Baum und seinen Wurzeln werden so falsche Aussagen wie so oben wie unten, mit einem Bild verbunden und selten verschwenden wir dann noch einen Gedanken daran, ob diese Aussage auch wirklich zutrifft, wenn wir das Bild von diesem Baum sehen. Was auch immer diese Symbole im Detail zu bedeuten haben und wer immer sie benutzt, sie erzeugen Denk- und Verhaltensweisen. Ob positiv oder negativ ist zweitrangig, denn sie vermitteln eine Struktur, einen Rahmen, in dem sich unser Denken bewegt, und genau das ist auch ihre Aufgabe. Und darum sehen wir überall Symbole. Sie sind kein Erkennungszeichen für die Eingeweihten, sondern Botschaften an das Unterbewusstsein der Masse. Was diese Symbole im Einzelnen genau bedeuten, ist im Grunde egal, solange sie ihre Aufgabe erfüllen. Und so kann man Jahre damit verbringen, über die verschiedenen Ebenen der Bedeutungen und die Herkunft solch okkulter Symbole zu forschen und zu grübeln, ohne jemals darauf zu kommen, wozu diese Symbole eigentlich verwendet werden und welchen Zweck sie in Wirklichkeit haben. Die Kontrolleure wissen genau, wie man Glaubenssätze mittels veränderten Bewusstseinszuständen in die Köpfe der Menschen bringt, wie man diese Suggestionen zu platzieren hat und wie Symbole, Wörter oder andere Auslöser dazu dienen, diese Glaubenssätze zu aktivieren. Wohlgemerkt, immer mit der Einwilligung der Menschen selbst. Radio, Fernsehen, Printmedien, Kinofilme und das Internet sind die Werkzeuge, mit denen das bewerkstelligt wird. Bewegte Bilder und Symbole als Erkennungsmerkmale für das Auge, aber die eigentliche Beeinflussung geschieht über Glaubens- und Erklärungsmodelle für das Ohr. Ein ursprünglich hilfreicher Mechanismus für das Überleben einer Gruppe in der Natur, das instinktive Folgen einer Führerfigur in Gefahrensituationen, wurde und wird von den Kontrolleuren bewusst missbraucht, um Menschen zu manipulieren. Und Ängste aktivieren diesen Mechanismus. Mit Geld und fiesen Tricks übernehmen die Handlanger der Kontrolleure diese Führerrollen und dieselben Kräfte kontrollieren zugleich die Gefahrenmomente, um diesen instinktiven Mechanismus auszunutzen, um ihre eigenen dunklen Ziele zu erreichen. All die Suggestionen, die wir erhalten, dienen dazu, dass wir bestimmte Dinge glauben und auch danach handeln. Wie das in groß angelegten Projekten funktioniert, hat die Pandemie eindrücklich gezeigt. Da wir in vorhandenen Strukturen und Vorstellungen hineingewachsen sind, akzeptieren wir diese meist unbesehen und kritiklos. Wir leben in einer hypnotisierten, sich in Dauertrance befindenden Gesellschaft, in der Rationalität und Vernunft kaum noch eine Rolle spielen. Sind die Menschen als manipulierte Masse vollgestopft mit Glaubenssätzen, die dieses System zusammenhalten, wehrlos gegen diese Manipulation? Es scheint fast so. Doch erinnern wir uns, ein Mensch, der nicht glaubt, dass ein anderer Macht über einen hat, ist schwer bis gar nicht zu hypnotisieren und noch weniger, wenn er nicht will. Das sind zwei Ansätze, um sich aus diesem Kreis der Manipulation und Beeinflussung herauszunehmen. Zum einen müsste sich der Mensch bewusst werden, dass niemand irgendwelche Macht über einen anderen Menschen hat. Niemand. Auch kein Staat, keine Organisation, keine anderen Menschen. Wenn ein Mensch das verinnerlicht hat, ist es der kürzeste Weg, um sich von solcherlei Beeinflussung zu befreien. Die Mainstream-Alternative wäre eine jahrzehntelange Psychotherapie mit der Suche nach inneren Konflikten und Widersprüchen, natürlich mit ungewissem Ausgang. Die Psychiatrie oder Psychologie versucht Menschen wieder in die völlig irrationale und verrückte Gesellschaft einzugliedern. Sie hat kein Interesse daran, Menschen zu heilen, denn gesunde Menschen würden erkennen, wie krank diese Welt gemacht wurde. Autorität ist heute nur zu oft durch Strukturen künstlich geschaffen und nur selten findet man noch natürliche Autorität in Form von Wissen und Können. Und selbst dann kann man diese Menschen sehen als das, was sie sind, gleichwertig, aber Spezialisten auf einem Gebiet. Selbst der berühmteste Chirurg tut gut daran, auf den Bergführer zu hören, wenn er den Gipfel des Matterhorns besteigt. Die Autorität, die von Staaten, Organisationen oder Gesellschaften verliehen wird, ist eine Illusion und dient einzig der psychologischen Kriegsführung gegen die eigenen Bevölkerungen. Und zum Zweiten kann man sich gegen die Manipulation wehren, indem man sie nicht zulässt. Dazu ist es aber nötig, dass man weiß, wie und wo diese Manipulationen geschehen und wie die Hypnose selbst und die Aktivierung von posthypnotischen Befehlen funktioniert. Wer das versteht, wird eine Zeitung ganz anders lesen und einen Film ganz anders anschauen und am Ende solches meiden, da man die Lügen schnell satt hat. In der Akustik gibt es das Phänomen, dass gleiche Töne sich gegenseitig auslöschen. Auch in anderen Bereichen ist bekannt, dass sich gleiche Frequenzen aufheben. Die Natur will offenbar nicht, dass sich zwei gleiche Dinge im selben Raum befinden. Das mag ein Grund sein, warum alternative Methoden wie die Homöopathie funktionieren. Vielleicht ist dies auch ein Ansatz, um einen Weg zu finden, wie man mit Suggestionen und Glaubenssätzen umgehen kann, um sie aufzulösen. Vielleicht reicht es auch schon, auf das innere Ohr zu hören und einmal zu überprüfen, ob das, was man hört, auch wirklich wahr ist. Die Welt, in der wir leben, besteht und wird durch Geschichten zusammengehalten. Alles hat eine Geschichte, eine Erklärung. Durch unsere Ohren empfingen wir diese Geschichten, die unser Verständnis und unser Weltbild prägen, und es ist das innere Ohr, das dritte Ohr, welches diese Glaubenssätze immer wieder hört und sie als Lebensprinzipien in unserem Verstand verankert. Diese ganze moderne visuelle Welt wurde geschaffen, um davon abzulenken, dass wir fast vollständig über das Ohr manipuliert werden. Wir finden das Symbol für das dritte Auge an vielen Orten, doch ein Symbol für das dritte Ohr ist kaum zu finden, wenn überhaupt. Ganz so, als ob man nicht möchte, dass der Mensch sich mit dem Gehörten beschäftigt. Denn wer auf sein inneres Ohr hört, der kommt nicht umhin, auch die Stimme des Herzens zu hören. Und das ist das Letzte, was die Manipulatoren wollen. Das war ein Beitrag von Knopfloch. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wird in Gemeinfreiheit im Sinne des Copyleft herausgegeben. Der Ersteller verzichtet damit auf jegliche Rechtsansprüche. Weitere Podcasts, Videos und Artikel und bei Gefallen auch ein Kaffeekässeli sind auf www.knopfloch.ch zu finden. Vielen Dank und auf Wiederhören.